Ja, guten Morgen, liebe Wendgemeinde.
Wir haben uns hier heute in Erwartung und auch in der Vorfreude auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus zusammengefunden.
Auf den Flügeln des Windes, auf den Wolken kommt er, in Gestalt eines Kindes kommt er. Er kommt in unsere Zeit, er wird kommen in großer Herrlichkeit. Er kommt durch die Zeit, macht euch auf, seid bereit. Er kommt in die Nacht, findet jeden, der wacht. Er kommt in die Welt und er schlägt auf sein Zelt unter uns. Ehre sei Gott. Er steigt hinab in die Tiefe, Ehre sei Gott, der seinen Frieden bringt. Ehre sei Gott in der Höhe, er steigt hinab in die Tiefe, Ehre sei Gott, der seinen Frieden bringt. Er wohnt, wo man ihn einlädt. Tür klopft er an, wo man ihn denn in sein lässt, kommt er an. Er will uns Leben geben, wie ein Mahl, wie ein Fest. Und das Brot dieses Lebens ist er selbst. Er kommt durch die Zeit, macht euch auf, seid bereit. Er kommt in die Nacht, findet jeden, der wacht. Er kommt in die Welt und er schlägt auf sein Zelt unter uns. Ehre sei Gott in der Höhe, er steigt hinab in die Tiefe. Ehre sei Gott, der seinen Frieden bringt. Ehre sei Gott in der Höhe, er steigt hinab. Ehre sei Gott, der uns seinen Frieden bringt.
Ja, dann jetzt ganz offiziell herzlich willkommen zum zweiten Adventssonntag in unserer wieder sehr schön geschmückten Schlettauer Kirche. Ich möchte mit euch jetzt gemeinsam beten. Allmächtiger Gott, du Licht der Welt, am zweiten Advent bitten wir dich um dein nahendes Kommen. Erfülle unsere Herzen mit Hoffnung, damit wir in dunkler Zeit dein Licht sehen und tragen. Hilf uns, deine Gegenwart zu erkennen im Kind, in der Krippe und in den Stimmen derer, die zu uns sprechen und in den Taten der Nächstenliebe. Schenke uns doch Geduld und Zuversicht, damit wir nicht verzagen, sondern mit Freude auf das warten, was du für uns bereithältst. Stärke unseren Glauben, damit wir dir treu folgen, auch wenn der Weg uns immer wieder herausfordert. Segne unsere Gemeinde, segne unsere Familien und alle, die heute hier sind und auch diejenigen, die heute nicht hier sein können. Lass uns ein Ort der Stille und des Gebets sein, damit dein Wort uns stärkt und auch tröstet. Herr, segne uns mit dem Frieden, der von dir kommt. Schenke uns Mut, brüderlich zu handeln und lass uns doch dein Licht in die Welt tragen, heute und an allen Tagen unseres Lebens. In deinem Sohn Jesus Christus, der uns mit seinem Kommen versöhnt, bitten wir gemeinsam. Amen.
Ihr lieben Christen, freut euch nun, bald wird erscheinen Gottes Sohn, der unser Bruder worden ist. Das ist der liebe Jesus Christ. Der jüngste Tag ist nun nicht fern, komm Jesu Christe, lieber Herr. Kein Tag vergeht, wir warten dein und wollten gern bei. uns verkündet Daniel, so komm, lieber Immanuel. Der Teufel bricht uns gern zu Fall und wollt uns gern verschlingen all. Er traf nach Leipzig gut und er grüßt dem alten Drachenbär. Ach, lieber Herr, halt zum Gericht, was in dein ehrlich Angesicht, das Wesen der Dreifaltigkeit, das hält uns Gott in Ewigkeit.
Zum heutigen Sonntag steht im Lukas im 21. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte des Himmels und der Erde werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Menschen stehen und frieren in der Nacht der Welt, suchen nach der Liebe, die sie zusammenhält. Nieder für den Wind der Zeit, uns in Sicht uns bläst, bis vom Himmel Licht erstrahlt und allen entzehrt. Jesus, unser Retter, du kommst als Kind in diese Welt. Jesus, unsere Hoffnung, dein Stern erhält die Nacht der Welt. Jesus, du bist König über alle Macht der Welt. Jesus, du bist Sieger, du bist der Heiler. Menschen gehen weiter mit Reichtum, Macht und Geld. Sie sehen nach den Sternen und greifen nach der Welt. Ihr Herz ist voller Sehnsucht nach allem Glanz der Welt, bis sie vor dem Sterne stehen, dem Licht dieser Welt. Jesus, unser Retter, du kommst als Kind in diese Welt. Jesus, unsere Hoffnung, dein Stern erhält die Nacht der Welt. Jesus, du bist König über alle Macht der Welt. Jesus, du bist Sieger, du bist der Heiler dieser Welt. Seht in dieser Krippe, da liegt die Liebe für die Welt. Seht in diesem Schall, kam Gottes unser Welt. Seht zu diesem Licht, kann jeder kommen aus der Nacht. Gemeinsam staunen wir und erkennen Gottes Macht. Jesus, unser Retter, du kommst als Kind in diese Welt. Jesus, unsere Hoffnung, schon dein Held die Nacht der Welt. Jesus, du bist König über alle Macht der Welt. Jesus, du bist Sieger, du bist der Heiler dieser Welt. Du bist der Heiler dieser Welt. Du bist der Heiler.
kommen jetzt zur Predigt und lasst uns in der Stille erstmal kurz um den Segen des Wortes bitten. Amen. Liebe Gemeinde, Advent, das übersetzen viele von uns gedanklich und auch richtigerweise mit dem Wort Ankunft. Wir freuen uns darüber, dass Jesus zum einen zu uns auf die Welt gekommen ist und gleichzeitig leben wir in Vorfreude auf den Tag, an dem er dann wiederkommen wird. Der zweite Advent, vielleicht habt ihr das eben schon gemerkt, macht es uns mit der Vorfreude, zumindest was die Ordnung unseres evangelischen Kirchenjahres angeht, nicht wirklich leicht. Im Gegenteil, den Lesungstext, den wir gerade eben hier von Marcel gehört haben, der fordert uns heraus, der mutet fremd an, ist sperrig und überhaupt nicht adventlich. Kein leuchtender Stern, keine suchenden Könige, keine Hirten auf dem Feld, keine Vorahnung eines Stalles in Bethlehem, was ja sonst alles mit den Tieren und dem Stroh alles ganz gemütlich anmutet. In diesem Lesungstext, den wir gehört haben, ist gar nichts von dieser freundlichen, wärmenden Stimmung zu spüren, die wir alle mit dem Advent so verbinden. Kein Plätzchenduft, kein Glühweingeruch und auch kein Lichterglanz. Die Rede ist stattdessen von Menschen, die vor Furcht vergehen. Wir haben was gehört, der Kosmos ist in Aufruhr, die Kräfte der Himmel, so hieß es, werden ins Wanken kommen. Die Erde gerät aus den Fugen. Nicht die Geburt eines hilflosen Babys wird angekündigt, sondern das Kommen des Menschensohns in einer Wolke mit großer Kraft und mit großer Herrlichkeit. Naja, diese, nennt's mal Apokalyptik, hat nichts Glattes und auch gar nichts Bequemes. Sie schreitet nämlich dabei die Extreme unseres menschlichen Lebens ab und nimmt dessen Ränder und auch die Abbruchkanten genau in den Blick. Dieser Text ist also mal so gar kein Wohlfühltext. Was hat denn ein solcher Text in der Adventszeit zu suchen? Meine Antwort, der Text fängt ein, dass Advent und Weihnachten eben nicht unbedingt eine Wohlfühlzeit sind. Jedenfalls nicht nur und jedenfalls nicht für alle. Wie ein Brennglas sozusagen richten die Vorweihnachtszeit und auch die Weihnachtszeit die Aufmerksamkeit, unsere Aufmerksamkeit auf Veränderungen, Verletzungen, Wunden, Risse, Brüche und auch Abbrüche in Familien und in zwischenmenschlichen Beziehungen. Bei vielen Menschen entstehen Fragen wie beispielsweise, ich habe mal versucht, ein paar aufzuschreiben, wie feiere ich Weihnachten mit wem? Wann feiere ich das, wie lange und wo? Feiere ich mit meiner Familie in der alten Heimat? Könnte ich mich jetzt zum Beispiel fragen, feiere ich mit meiner Familie in der alten Heimat oder mit der Familie meiner Partnerin oder meines Partners? Feiere ich mit meiner Mutter oder mit meinem Vater? Wie bekommen wir dann gleichzeitig auch noch einen Besuch bei den Schwiegereltern unter? Und sind meine Eltern vielleicht enttäuscht, wenn ich dieses Jahr mal mit jahrelangen Routinen breche? Wie mache ich denn am besten allen recht? Und wie komme ich selber dabei auch zu meinem Recht? Advent und Weihnachten sind eben nicht immer einfach. Ganz im Gegenteil, für manche Menschen sind Advent und Weihnachten schwierig, für andere sogar unerträglich. Denn die Advent und auch die Weihnachtszeit ruft besonders schmerzlich in Erinnerung, was fehlt und auch wer fehlt. Verluste, durch die das eigene Leben, unser eigenes Leben, der eigene Kosmos einfach ins Wanken geraten sind. Und da will ich nur einige Beispiele nennen. Zum Beispiel die eigene schwere Erkrankung mit schwieriger Prognose oder das Familienmitglied oder ein Freund, die unerwartet gestorben sind oder profaner, der drohende Verlust des Arbeitsplatzes ohne konkrete Perspektiven. Die frohe und freundliche Botschaft von Geburt, Stall, Hirten und Königen erreicht Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, oft nicht. Für sie ist ihr eigener Kosmos in Aufruhr, alles ist ins Wanken geraten, die Zeit steht still. Unser Lesungstext weiß um diese Menschen, weiß auch um ihre Not und der Lesungstext weiß auch um uns und unsere Nöte. Ich ganz persönlich, das mag jeder für sich anders sehen, ich persönlich glaube nicht daran, dass Zeit alle Wunden heilt. Oder wenn sie es doch machen sollte, dann haben wir angesichts mancher Verletzungen, die wir so erlitten haben, einfach nicht ausreichend Lebenszeit, als dass die Wunden vor unserem Tod heilen könnten. Unsere Verwundungen werden damit zu einem Teil dessen, wer wir als Mensch sind. In der uns gegebenen Lebenszeit sind manche Wunden, jetzt benutze ich mal das englische Wort, beyond repair oder, wie könnte man es auf Deutsch sagen, irreparabel. Sie lassen Narben zurück Manchmal bleiben sie auch offen und heilen überhaupt nicht. Diese Wunden bleiben unserem sprachlichen Zugriff, und das ist das Entscheidende, weil alles, über das ich reden kann, kann ich auch heilen. Diese Wunden bleiben unserem sprachlichen Zugriff und damit einer produktiven Bearbeitung weitestgehend entzogen. Ein Beispiel dafür: Unsere Trauer und unser Entsetzen finden keine Worte, heißt es in einer Todesanzeige für eine junge Frau, die einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist, und noch Jahrzehnte später wirkt dieses Ereignis wie ein schwarzes Loch im Leben der eigenen Angehörigen. Advent und Weihnachten, komme ich mal zurück, bleiben für solche Menschen flache Inszenierungen einer heilen Welt, mit der sie überhaupt nichts zu tun haben. So weit, so traurig. Und jetzt kommt die gute Nachricht. In der uns verheißenen Ewigkeit ist keiner, und jetzt wieder das englische Wort, beyond salvation, was hier sinngemäß ohne Errettung meint. Allen Menschen ohne Ausnahme wird die Rettung verkündet. Eine Rettung, die dann eben auch schwarze Löcher in den Biografien der Menschen zu überwinden vermag. Und so verheißt es uns der Lesungstext, und den zitiere ich jetzt nochmal auszugsweise. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Zitat Ende. Was bedeutet das also für uns? Steht auf und erhebt eure Häupter. Gegen die Last eurer vielleicht vorhandenen Trauer, gegen die Last eurer Schuld und gegen die Last unserer oftmals uns einengenden Routinen. So lässt es sich viel leichter und viel befreiter atmen, und so lässt sich dann auch wieder richtige Vorfreude empfinden, vor allen Dingen im Advent. Denn, ich glaube, das ist jedem von uns klar, mit Trauer im Herz und mit Trauer in der Seele lässt sich schwerlich freudig sein. Was kommt denn möglicherweise in den Blick, wenn wir aufsehen? Zum Versuchen. Was kommt denn in den Blick, wenn wir aufsehen? Wo ahnen wir am Horizont unsere nahende Erlösung? Und was hilft uns, in der Zeit zu leben? Auch darauf antwortet unser heutiger Lesungstext, und zwar mit dem Gleichnis, und das zitiere ich jetzt. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an, wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so wisset, dass das Reich Gottes nahe ist. Zitat Ende. Alle Jahre wieder vollzieht sich genau das, was dieses Gleichnis beschreibt. Die Bäume schlagen aus und der Sommer kommt. Auf den Kreislauf der Natur ist Verlass. Und genauso ist darauf Verlass, dass unsere Erlösung naht. Dieser Bibeltext, den wir jetzt schon doppelt gehört haben, untermauert also ein einmaliges Geschehen des Kommen des Menschensohnes mit einem sich ständig wiederholenden Geschehen, nämlich dem Ausschlagen der Bäume. Und hier greifen zwei unterschiedliche Zeitverständnisse ineinander, ein zyklisches, also das immer wiederkehrende des Ausschlagens der Bäume, und ein lineares A nach B. Dieses Ineinander von immer wiederkehrendem auf der einen Seite und einmaligem auf der anderen Seite wirft ein ganz besonderes Licht auf die Brüche oder auch die Abbrüche in unserem Leben. Ich hole noch ein wenig aus. Vielen von uns bleiben ja die ganz großen Tragödien in ihrem Leben erspart. Manchen aber auch nicht. Und denjenigen, denen die ganz großen Tragödien erspart bleiben, sollten dafür Gott täglich danken. Wir verfolgen zwar Katastrophen im Fernsehen, wir hören von dramatischen Todesfällen in unserem Umkreis, aber unser eigenes Leben verläuft über weite Strecken ohne solche Einschläge. Einschläge, die alles bis in die Grundfesten erschüttern. Vielleicht hat es bei dem einen oder anderen von euch die Zeit auch tatsächlich geschafft, alle bisherigen Wunden zu heilen. Wir schöpfen dann Kraft aus der adventlichen und weihnachtlichen Routine. Und was ist das? Die Verlässlichkeit des Wiederkehrenden. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Kennt ihr alle, aus dem Lied. Oft sind es aber gar nicht so die dramatischen Abbrüche, die unser Leben formen, sondern kleine vertikale Risse, die uns ständig begleiten, leise Abschiede, unmerkliche Veränderungen, die sich erst im Rückblick zeigen und gar nicht so wirklich in einem festen Zeitpunkt zugeordnet werden können. Auch hierzu drei Beispiele. Ihr selbst kennt sicher noch viele, viele mehr. Beispiel 1. Wann habe ich diesen Menschen, dich meine ich jetzt nicht, wann habe ich diesen Menschen eigentlich aus den Augen verloren? Wann? Beispiel 2. Wo war in meiner Beziehung mit anderen Menschen ein Punkt ohne Wiederkehr, ein Point of No Return erreicht, also der Zeitpunkt, an dem sich unsere beiden Wege nur noch auseinander und nicht mehr zusammengeführt haben? Fallen euch Beispiele ein? Mir fallen welche ein. Beispiel 3, ganz banal. Wann haben wir aufgehört, uns Weihnachtsgrüße zu senden? Auch da fallen mir etliche ein. Die Advents- und auch die Weihnachtszeit schärft also nicht nur die Sensibilität für die dramatischen Abbrüche in unserem Leben, sondern auch für die eher undramatischen Risse, für die kleinen, schleichenden Veränderungen, die aber eben auch immer mit Verlust einhergehen. Und auch diesen undramatischen Rissen, diesen kleinen Verlusten, die unser Leben ja ständig begleiten, auch denen, die gute Botschaft, gilt die Zusage der Erlösung. Das, was wir linear als endgültig erleben, sei es dramatisch oder undramatisch, bleibt letztendlich aufgehoben in der Verlässlichkeit des Zyklischen, des Wiederkehrenden. Denn in dieser Verlässlichkeit des Wiederkehrenden steckt die Zusage unseres Gottes. Der Menschensohn kommt nicht nur einmalig, er kommt auch nicht erst am Ende. Nein, er begleitet unser Leben und auch hier ein Liedzitat, er steht auch dir zur Seite, still und unerkannt, in diesem Jahr und alle Jahre wieder. Ich will an dieser Stelle kurz ein Gedicht von Jochen Klepper zitieren. Jochen Klepper war deutscher Theologe, der ja als Journalist und Schriftsteller gearbeitet hat. Er wurde in der Zeit des Nationalsozialismus wegen seiner nicht-arischen Ehefrau ausgegrenzt, drangsaliert und nahm sich schließlich 1942 selbst das Leben. Und jetzt noch das Zitat. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Begrenzt von seinem Lichte hält uns kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kommt uns die Rettung her. Unverhofft kommt oft die Rettung. Und unverhofft, das wissen wir alle, kommt, unverhofft kommt oft. Unverhofft kommt oft. So oder ähnlich fühle ich mich manchmal, wenn mir Gutes widerfährt, womit ich gar nicht gerechnet habe. Das habe ich in meinem Leben ja doch recht häufig erlebt. Wünscht ihr euch, jeder Einzelne von euch, dass sich bei euch, in euren Familien, in eurem Umfeld alles zum Besten entwickelt? Wünscht ihr euch das? Ihr dürft mal nicken, wenn es so ist. Ja? Nickt. Tut nicht weh, wenn man nickt. Das ist sogar ein bisschen Gymnastik beim Gottesdienst. Wenn ihr euch das wünscht, dass sich alles bei euch zum Besten entwickelt, dann vertraut doch auf das Handeln desjenigen, der dich ganz speziell auf dieser Welt wollte. Gott selbst. Vertrau ihm. Und so komme ich jetzt mit diesen Zeilen auch noch mal deutlich auf Hoffnung und auch auf Vorfreude zu sprechen. Ich zitiere erneut, diesmal aus dem Römerbrief im 4. Kapitel. Hoffnung. Wo keine Hoffnung war, hat Abraham auf Hoffnung hin geglaubt, auf dass er der Vater vieler Völker werde. Mit diesem Satz beschreibt der Apostel Paulus im Römerbrief den Glauben Abrahams. Paulus erinnert daran, Abraham war alt, seine Frau ebenso. Menschlich gesehen war es ja nicht nur nahezu, sondern ausgeschlossen, dass sie noch ein Kind bekommen könnten. Und doch hielt Abraham an Gottes Zusage fest. Du wirst Nachkommen haben, so die Zusage, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Wenn ich das nüchtern betrachte, dann klingt es verrückt. Wer würde denn heute mit 100 Jahren noch an Nachwuchs denken oder mit Nachwuchs rechnen? Keiner. Aber Abraham vertraute. Gott kann mehr als das, was ich sehe. Gott kann Neues schaffen, auch wenn es nach menschlichen Maßstäben unmöglich scheint. Und dieses Vertrauen Abrahams, was hier beschrieben wird, dieses Vertrauen ist der Kern des Glaubens. Ist der Kern auch unseres Glaubens. Nicht, dass ich persönlich alles im Griff habe, darum geht's nicht, sondern dass ich mich auf Gott verlasse, gerade dort, wo ich selbst nicht weiter weiß. Und solche Situationen habt ihr bestimmt schon alle mal erlebt. Ich jedenfalls ganz sicher. Und genau hier wird dieser alte Text aktuell. Denn wenn Paulus von Abrahams Hoffnung spricht, dann ist es keine ferne Geschichte für Bibelinteressierte, sondern eine Einladung an mich, an euch heute. Denn auch wir stehen in Situationen, in denen einfach Hoffnung fehlt. Wenn ich an persönliche Grenzen denke, zum Beispiel bei Trennungen oder an gesellschaftliche Themen, wenn ich zum Beispiel Bilder aus Kriegsgebieten sehe, Menschen auf der Flucht, zerstörte Häuser. Abraham zeigt mir, Hoffnung ist nicht Leichtgläubigkeit, sondern Vertrauen. Vertrauen darauf, dass Gott mehr sieht, mehr kann, mehr schenkt, als ich mir, als wir uns alle insgesamt überhaupt nur vorstellen können. Vielleicht, mag mancher sagen, vielleicht sieht es äußerlich so aus, als ob nichts besser wird. Aber der Gott, der Abraham damals Zukunft geschenkt hat, der bleibt doch derselbe. Er verheißt Leben dort, wo ich nur Ende sehe. Er verheißt Versöhnung, wo wir nur Streit sehen. Er verheißt Frieden, wo wir nur Waffen sehen. Und klingt es zu schön, um wahr zu sein? Sehe ich den einen oder anderen nicken. Klingt es zu schön, um wahr zu sein? Ist es nicht viel leichter zu sagen, das wird doch alles sowieso nichts? Die Realität spricht dagegen, das sieht doch jeder. Genau hier setzt Paulus an. Wo keine Hoffnung war, hat Abraham auf Hoffnung hin geglaubt. Glaube heißt nicht, einfach alles schönreden und die Augen vor der Realität zu verschließen. Nein, Glaube ist, darauf zu vertrauen, dass Gott größer ist als das, was ich gerade sehe. Die Hoffnung, die Paulus hier meint, ist kein Gefühl, das irgendwie mal kommt und irgendwann geht. Es ist eine ganz persönliche Entscheidung, darauf zu vertrauen, dass Gott hält, was er verspricht, auch dann, wenn es noch nicht da ist. In unserer Zeit, in der viele Menschen sagen, da gibt's keine Hoffnung mehr, weder politisch noch gesellschaftlich noch ökologisch, lädt mich und vielleicht auch euch dieser Vers ein, den Blick mal zu weiten. Abraham hat damals nicht aus eigener Kraft gehofft, sondern weil er einfach Gott vertraute. Und so hoffe auch ich und vielleicht auch ihr, nicht naiv, sondern im Wissen, Gott kann Neues schaffen, auch heute. Den Ausgang der Erzählung kennen wir, den sparen wir uns. Abraham wurde Vater vieler Völker. Sein Vertrauen war nicht nur für ihn selbst wichtig, sondern es wurde zum Segen für viele. Und so kann auch mein, so kann auch euer Hoffen ansteckend wirken. Und vielleicht ist genau das die Aufgabe für uns alle in dieser Adventszeit, nämlich ein kleines Hoffnungszeichen setzen durch ein ermutigendes Wort, durch ein Gebet für andere oder einfach mal eine gute Tat. Wenn ich als Christ nämlich in dieser Welt solche Zeichen der Hoffnung setze, dann erzähle ich etwas von dem Gott, der Gedanken des Friedens und nicht Gedanken des Leidens für mich hat. Und der Gott, der mir Zukunft, Hoffnung und auch ein neues Leben schenkt. Und alles das sozusagen obendrauf, wo ich gar nichts mehr erwarte. Und so wird Abrahams Geschichte auch meine und vielleicht auch eure Geschichte eine Geschichte der Hoffnung, die gegen alle Hoffnung spricht. Und jetzt komme ich zum Ende meiner heutigen Predigt dann auch noch auf die Vorfreude zu sprechen. Nun ist es also bald soweit. Weihnachtsgeschenke. Was man bekommt, weiß man noch nicht. Nee, ich weiß nichts. Was man bekommt, weiß man noch nicht. Manches ahnt man vielleicht. Es gab Andeutungen, Wünsche wurden notiert. Vielleicht sind auch schon Pakete ins Haus gekommen oder jemand hat einen Einkaufsbeutel eines bestimmten Geschäftes oder in einer besonderen Form ins Haus getragen. Es könnte ein lang ersehnter Gegenstand darin sein. Wird's das sein? Wird's genau das sein? Stimmt es genau mit Farbe, Ausführung und Details? Das könnte meine Frau fragen. Das ist wirklich alles so stimmt. Ja. Die Gedanken, also unsere Gedanken spinnen weiter und malen ein Bild im Kopf. Die Vorfreude steigt. Man hat's ja noch nicht gesehen. Man hat nur seine Vorstellungen. Und gerade deshalb freut man sich. Vielleicht ist es aber auch wirklich etwas, was ich brauche. Also für uns Männer zum Beispiel. Ein Werkzeug, das mir viel Arbeit erleichtert. Vorfreude, die mich inspiriert und froh sein lässt. Oder vielleicht ist es sogar ein Urlaubsziel. Ich habe Informationen gesammelt, ich habe Fotos gesehen, ich habe Urlaub eingereicht, Quartier gebucht. Ich freue mich. Wie wird's werden? Wird das Quartier meinen Wünschen entsprechen? Wird die Landschaft mir Erholung bieten? Hör ich auf zu erzählen. So gibt's manche Sachen, auf die wir uns freuen und darauf will ich hinaus. Obwohl wir sie noch gar nicht genau kennen. Wir haben Informationen, wir lassen uns ein bisschen was erwarten. Die Informationen sind auch so überzeugend, dass wir sagen, zum Beispiel den Urlaub, den buche ich oder das Werkzeug bestelle ich. Und dann warten wir und freuen uns. Geht uns das mit dem Reich Gottes auch so? Petrus schreibt an die Christen in den ersten Gemeinden. Ihr habt ihn, und damit meint er Jesus, ihr habt ihn nicht gesehen, ihr habt ihn doch lieb und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich eurer Seelenseligkeit. Im Gegensatz zu den Aposteln in Israel hatten die ersten Christen in den Missionsgebieten des vorderen Asiens Jesus ja nicht persönlich kennengelernt. Sie hatten über Vermittler, Missionare, Botschafter von Jesus gehört. Und damit sind uns diese ersten Christen viel näher, viel, viel näher als die Jünger, die Jesus ja damals live erlebt haben. Die Christen, ich spreche immer noch von den ersten Christen, die Christen in der Ferne konnten sich nur auf die Aussagen anderer verlassen, auf Überlieferungen, Mitteilungen, das allermeiste mündlich, ganz wenig schriftlich. Sie konnten nur eins machen, glauben. Sie konnten nur glauben. Aber schon diese Berichte haben sie überzeugt. Diese Berichte haben ihr Leben umgekrempelt, haben Freude ausgelöst und Hoffnung gegeben. Die Berichte über Jesus waren so, dass in diesen Christen eine tiefe Liebe zu Jesus Christus gewachsen ist. Sie freuten sich auf das Ende ihres Lebens, um Jesus danach ganz zu begegnen. Sicher ist es in Verfolgungszeiten einfacher, das Lebensende als etwas Befreiendes zu erwarten, als wenn es einem so gut geht wie den meisten von uns, die wir hier heute versammelt sind und insgesamt in Mitteleuropa. Aber wenn wir denken sollten, das Leben hier ist besser als das im Himmel, dann stimmt was nicht. Petrus schreibt den erwartungsvoll frohen Christen Asiens, dass ihre Vorfreude noch übertroffen wird. Ich wiederhole es nochmal. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens gelangt. Und das ist eurer Seelen Seligkeit. Dem lässt sich aus meiner Sicht nichts mehr hinzufügen. Und jetzt fasse ich nochmal die Predigt in vier Aspekten zusammen. Erstens, um Vorfreude wirklich empfinden zu können, müssen wir dafür zuerst Platz in unseren Herzen und in unseren Seelen schaffen. Zweitens, wir erleben vielleicht Verwundungen, die möglicherweise während unserer Lebenszeit auf Erden nicht heilen. Aber die Errettung ist uns allen in der Ewigkeit versprochen. Drittens, wir können und wir dürfen hoffnungsvoll, so wie Abraham, auf unseren Gott vertrauen. Und viertens, wir dürfen uns mit unaussprechlicher Vorfreude auf unserer Seelen Seligkeit vorbereiten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Er bändige unsere Leidenschaft, er nehme in Zucht unsere Gedanken und unseren Willen und führe uns zu dem Frieden Jesu Christi. Amen. Möchte ich euch gemeinsam zur Fürbitte einladen. Herr, Advent, das ist Erwartung. Jedes Jahr begehen wir diese, um uns an dein Geschenk zu erinnern. Segne uns diese besondere Zeit und wir bitten dich, erhöre uns.
Schenke uns die Hoffnung auf dein Wiederkommen Du kennst den Tag und die Stunde. Lass uns dafür bereit sein. Wir bitten dich, erhöre uns.
Herr, übe uns in Geduld. Wie schnell erwarten wir die Dinge in unserer irdischen Welt. Schenk uns die Gelassenheit und lass uns das Warten ertragen. Wir bitten gemeinsam, erhöre uns.
Schenke uns offene Augen, Ohren und Herzen, dass wir dich und deine Zeichen erkennen und verstehen. Sei bei den Christen, welche ihren Glauben nicht frei leben können und zu Opfern werden. Wir bitten dich, erhöre uns.
Herr, du bringst uns die Erlösung. Lass uns bis in die letzte Stunde genau darauf vertrauen. Du bist das Licht und die Wahrheit und das ewige Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Amen.
Ich sehe den König kommen, mächtig und in Herrlichkeit. Seine Gnade uns von aller Schuld befreit und jeder singt, Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe, Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Abschluss des Gottesdienstes wollen wir uns noch unter den Segen unseres Gottes stellen. Möge deine Zeit des Advents unter Gottes Segen stehen. Mögen diese Wochen in Gelassenheit und Ruhe vergehen. Als eine Zeit der Vorbereitung auf Jesu Geburt und die frohe Botschaft von Weihnachten. Möge jeder Tag durch besondere Begegnungen aufgehellt und bereichert werden. Möge das Licht Gottes in der Dunkelheit der rauen Winternächte aufstrahlen. Möge uns in dieser besonderen Zeit täglich ein Licht leuchten und mögen wir für andere ein Licht sein können. So segne uns der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Musik.